Es ist Zeit für Geschichte, dazu begrüßt sie Harald Asel. Zu den bekanntesten Widerstandsgruppen gegen Hitler gehört die Rote Kapelle um Oberstleutnant Harro Schulze-Boysen. Beamte, Künstler, Ärztinnen gehörten dazu, viele von ihnen 1942 hingerichtet, darunter Elisabeth Schumacher. Matthias Schirmer ist mit der Biografin Katja Ostheimer einige Orte im Leben der Widerständlerin abgegangen.
Die Potsdamer kennen diese Ecke. Drüben auf der anderen Seite des Kanals eine kleine Bootsanlegestelle, wo die Skipper im Schlänitzsee anlegen, die Marquarter Mole. Gar nichts, keine Plakette, kein Schild, erinnert an einen konspirativen Ort. Sie, Katja Ostheimer, sind zwar keine Brandenburgerin, aber Sie wissen trotzdem, was hier passiert ist.
An der Mole von Marquardt haben sich Freunde um Elisabeth Schumacher, Kurt Schumacher und Harro Schulze-Boysen und Libertas Schulze-Boysen einerseits getroffen zu den jährlichen Pfingsttreffen. Da wurde gesungen, gelacht, gekocht und die Weltlage diskutiert.
Die waren da campen?
Die waren da zum Campen, ja. Im Frühjahr 1941 waren Libertas Schulze-Boysen und Elisabeth Schumacher da und haben sich mit Alexander Korotkow getroffen. Das war ein Mitarbeiter des Auslandsnachrichtendienstes der Sowjetunion, NKWD.
Sommer 1941, das ist vor dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion, ganz knapp davor.
Genau, Hitler und Stalin hatten ja einen Nicht-Angriffspakt geschlossen. Und Harro Schulze-Boysen hat aber über seine Arbeit im Reichsluftfahrtministerium erfahren, dass der Überfall auf die Sowjetunion geplant ist. Er hat sich dazu entschieden, diese Information an die Sowjetunion weiterzugeben, damit sich die Sowjetunion auf den Angriff vorbereiten kann.
Alexander Korotkow hat den beiden Frauen einen Funkerschlüssel übermittelt, ne?
Ja, Funkschlüssel, das ist sozusagen die Anleitung, wie die Funksprüche zu verschlüsseln sind.
Elisabeth Schumacher war eine Grafikerin aus Berlin. Opa war Oberförster in Thüringen, Papa bei der AEG. Kein Abitur, geht zur Kunstgewerbeschule in Frankfurt am Main. Eigentlich ganz unpolitisch ist sie groß geworden. Und dann trifft sie hier auf einen Geheimdienstmann. Wie geht das zusammen?
Ja, in der Zwischenzeit ist viel passiert. Sie ist natürlich beeinflusst worden durch ihren Mann Kurt Schumacher, der Kommunist war. Und durch den Kontakt zu Harro Schulze-Boysen, der ein Freund der beiden war, ja, haben sie häufig sich über die Politik der 30er Jahre ausgetauscht. Und es gab da auch einige Vorfälle, die sie dazu bewegt haben, zur Nazi-Gegnerin zu werden. Und dann schließlich aber auch zur aktiven Nazi-Gegnerin.
Und wir machen jetzt mal einen doppelten Sprung. Einerseits nach Berlin-Tempelhof. Und andererseits einen aus dem Jahr 41 in das Jahr 1932 zurück. Und wir landen in der Wiesener Straße 45, das ist nicht weit vom Flughafen Tempelhof im Fliegerviertel. Hier ist Elisabeth Schumacher mit ihrer Schwester Gertrud und dem Freund ihrer Schwester Alexander in eine WG eingezogen. Zeitlich gesprungen sind wir jetzt in das Jahr vor der Machtübernahme von Hitler. Elisabeth hat sich in den kommunistischen Bildhauer Kurt Schumacher verliebt und es stehen gerade Wahlen an.
Ja, also die drei sind eingezogen bei einer Frau Dr. Ehlers, die war Chemikerin. Und das Zusammenleben hat wunderbar geklappt. Und dann sollten am 31. Juli neue Wahlen für den Reichstag stattfinden. Und es stellte sich heraus, dass diese Frau Dr. Ehlers, von der alle so begeistert waren, eine Nazi-Anhängerin war und die Hakenkreuzfahne aus dem Fenster gehängt hat. Sie hat auch verlangt, dass die drei, die im ersten Stock wohnten, ebenfalls flaggen sollten. Die haben sich aber geweigert und der Alexander Molzahn war da sogar so erbost darüber, dass er ein Zeichen der Eisernen Front aus dem Fenster gehangen hat, eines Bündnisses gegen die Nazis. Und dann ist der Streit eskaliert und Frau Dr. Ehlers hat den drei gekündigt. Es kam dann bei Gesprächen raus, dass sie herausgefunden hatte, dass Elisabeth und Gertrud Hohenemser, so hießen sie ja damals noch, jüdische Vorfahren hatten.
Wir sind aber im Jahr 32, ja. Also noch lange vor den Nürnberger Gesetzen, noch vor dem Machtantritt.
Ja. Ja, das ist sehr verwunderlich. Der Vater war getauft. Elisabeth hatte überhaupt gar keine Veranlassung, darüber nachzudenken, dass sie eventuell jüdische Vorfahren hat. Und das hat mich auch sehr verwundert, dass das 1932 schon so eine Rolle gespielt hat. Und Elisabeth Hohenemser hat zum ersten Mal wirklich eine Ablehnung und Ausgrenzung erfahren.
Das heißt, das hat sie radikalisiert letztlich?
Letztendlich ja. Sie hat sie auf jeden Fall zur Gegnerin werden lassen.
Wir marschieren jetzt mal ein paar Straßen weiter in Tempelhof. Und zwar an den Werner-Voss-Damm. Schnitt und schon sind wir da. Hier liegen sogar zwei Stolpersteine vor dem Haus mit der heutigen Nummer 42. Früher hieß das hier Hansa-Korso 2. Ja, und da oben im ersten Stock haben die Schuhmachers gewohnt. Was haben sie denn da eigentlich Verbotenes angestellt?
Ja, also die beiden haben da seit 1934 gemeinsam gewohnt. Also die Elisabeth Schumacher hatte zum Beispiel in ihrem Badezimmer ein Fotolabor eingerichtet und hat dort Fotos und Flugblätter kopiert, die dann in dem Kreis verteilt wurden. Im August 1939 kam hier ein entflohener KZ-Häftling an, Rudolf Berchtel. Und der Kurt Schumacher sollte ihn über die Grenze in die Schweiz bringen als Bergsteiger. Im Juni 1942 kam Alexander Korotkow mit einem Funkgerät hier an.
Das mit dem Funkgerät, das hat irgendwie dann aber doch nicht geklappt.
Nee, genau. Also es war wenig Zeit. Der Hans Koppi hat das dann übernommen, hat da so einen Schnellkurs gemacht. Das eine Gerät war mit Batteriebetrieb. Da sind die aufladbaren Anoden ausgefallen. Und das andere Funkgerät, das hat er mit Gleichstrom angeschlossen. Das war aber für Wechselstrom vorgesehen.
Einer der Funksprüche, die dann aus Moskau an einen anderen Agenten gegangen sind, ist letztlich auch Elisabeth und Kurt Schumacher zum Verhängnis geworden. Kurz nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion wird da der Agent angewiesen, wenden Sie sich an die Frau von Harro Schulze-Boysen, erklären Sie, dass Sie von jemandem kommen, der Sie gemeinsam mit Elisabeth in Marquardt kennengelernt hatte. Sie haben ja für Ihr Buch ganz, ganz viele Briefe ausgegraben, auch aus Privatnachlässen, dass Frau Schumacher da oben ihren Freunden Saft und Tee gereicht hat. Alkohol gab es eher selten. Und dann ist sie irgendwann auch verhaftet worden hier, ne?
Ja. Am Morgen des 12. September 1942, das war ein Samstag, kam morgens die Gestapo und Elisabeth Schumacher war am Alexanderplatz im Polizeigefängnis inhaftiert und Kurt Schumacher blieb in dem Hausgefängnis der Gestapo.
Okay, wir machen wieder einen Sprung. Wir gehen jetzt ans Reichskriegsgericht in der Wislebenstraße in Charlottenburg. Elisabeth Schumachers Leben endete in Plötzensee. Am 22. Dezember 1942 wurde sie dort enthauptet. Aber ihr Todesurteil, das wurde hier gesprochen. Was hat sie an diesem letzten Kapitel besonders berührt?
Also mitzuerleben, ja, wie jemand, der keinen richtigen juristischen Beistand hat, eigentlich wehrlos ist gegen so ein Gericht. Die Angeklagten konnten ihre Anklageschrift nicht lesen. Sie konnten auch den Anwalt nicht frei wählen, Offizialverteidiger, die aber erst am Abend vor Prozessbeginn die Akten bekommen haben. Und es muss eine sehr einschüchternde Atmosphäre in diesem Saal des Reichskriegsgerichtes geherrscht haben. Ja, das schreiben viele aus der Gruppe, dass sie sich eigentlich gar nicht so sehr um ihr eigenes Schicksal sorgen, sondern um das von ihren Angehörigen. Ihre Aussage dann, Elisabeth Schumacher, in dem Brief, aber ich bitte euch alle um das eine, schämt euch unserer nicht. Ihr wisst, dass wir nur das Gute wollten und dass wir keine Untermenschen sind.
Auf den Spuren von Elisabeth Schumacher, Widerständlerin gegen Hitler. Das frisch erschienene Buch von Katja Ostheimer, Aber ich bitte euch alle um das eine, schämt euch unserer nicht, ist im Lukas Verlag erschienen. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.